unser eigenartiges Thema heute Abend, Geheimnisse von Gethsemane und Golgatha. Alles andere als ein Weihnachtsthema. Warum? Ich darf vielleicht so sagen, damit, wenn wir das Kindlein in der Krippe versuchen zu betrachten und göttlicherweise zu verstehen, und alles, was dort geschehen ist, mit den Weisen, die gekommen sind, es anzubeten und so weiter, dass wir dann fähiger sind, das gewaltige, tragisch wunderbare Geschehen der Geburt Jesu Christi besser würdigen zu können. Da haben wir wieder ein Wort, Büchlein Prediger, Kapitel 7. Erster Vers. Es lautet: Besser ein guter Name als gutes Salböl. Und jetzt kommt das Wort. Sonderbar. Besser der Tag des Todes als der Tag, ich betone jetzt, da einer geboren wird. Wir feiern ja immer Geburtstag. Und der Tag des Todes wird nicht gefeiert. Aber es handelt sich ja nicht um uns, sondern es handelt sich hier nur um einen. Wie heißt der eine? Jesus Christus. Könnte es da vielleicht stimmen? Weil Salomo an anderer Stelle sagt, denn der Tag des Todes bedeutet das Ende von furchtbarsten Leiden, Schmerzen und Wehen des Todes. Das Ende. Und die Geburt war der Anfang eines unvorstellbar qualvollen Lebens. Und der Tag des Todes Jesu Christi war der schlimm, unheimlich. Da können wir etwas mitfühlen von Weitem. Aber der ist noch, nach Beurteilung des Geistes Gottes, noch besser als der Tag seiner Geburt. Er, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermochten, unendlich, lässt sich zusammen schmelzen, gießen in einen jungfräulichen Leib und dann durch das schmale Tor der Geburt hat er nicht wie wir das Licht der Welt erblickt, sondern kam er in die dunkelste Finsternis der Welt. Geheimnisse von Gethsemane und Golgatha. Dafür halte man uns, oder halte uns jedermann, sehr brav übersetzt, für Diener Christi, schön, und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Was steht da im Griechischen? Haben die Elberfelder wieder flachgelegt. Da steht, dafür halte uns jedermann, für Galeerensträflinge, Unterruderer Jesu Christi. Also, die verachtetsten Diener. Diese Galeerensträflinge, die hat niemand als Diener angeredet, sondern genau nach dem Takt des Klopfenden. Bumm, deck, 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 deck. In der Finsternis da unten unter dem Wasserspiegel oder gerade über dem Wasserspiegel. Dafür soll man uns zuerst mal halten, dass wir unser Haupt und unser ganzes Wesen zu den verachtetsten, letzten Diensten, die es überhaupt gibt, und Taten unserem Herrn zur Verfügung stellen. Also, Diener Christi ist eine Ehre, aber ein Unterruderer Jesu Christi, ein Galeerensträfling, was ein Galeerensträfling wert war, ja, nur seine. Kann einer verblöden dabei, nicht? Hierher zurück. Gethsemane. Auf Deutsch Ölkelter. Weinkelter, das verstehe ich besser als Ölkelter. Aber das heißt, werden die Ölfrüchte ausgepresst und dann fließt das Öl. Und Öl bedeutet ja gerade Öl der Oliven, eines der wunderbarsten Vorbilder oder Modelle für den Heiligen Geist. Es gibt ein Wort für diese Unterruderer Jesu Christi. Und zwischen Felsen eingeklemmt pressen sie Öl. Als solche, die vom Feind, vom Antichristen in solche unheimlichen, qualvollen Situationen versetzt worden sind. Und zwischen den Felsen pressen sie Öl. Aha. Gethsemane bildet ja die Anfänge vom Fuße des Ölbergs. Die Gegend, also Fuß des Ölbergs, das ist da wieder, Ölberg bedeutet die Machtposition des Heiligen Geistes, der Berg des Öls, Gethsemane, wir lesen einige Verse in Matthäus 26. Matthäus 26. von Vers 14 an. Dann ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot genannt war, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Die stellten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er Gelegenheit, auf dass er ihn überliefere. Ich darf gleich, um unsere Aufmerksamkeit noch mehr wachzurufen, gleich sagen: Ein Geheimnis von Gethsemane heißt Judas Ischariot. Wir werden es heute Abend, ich hoffe, noch verstehen lernen, staunen lernen. Vers 17. An dem ersten Tage der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passa zu essen bereiten? Er gibt die Auskunft, Vers 20, also wo? Als es aber Abend geworden war, legte er sich, Achtung, mit den Zwölfen, ist da Judas dabei? Ja. Mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, ein jeder von ihnen zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr. Ich darf darauf hinweisen, es steht nirgends von Judas, was wir gerne, wie wir uns gerne ausdrücken, dass Judas den Herrn Jesus verraten habe, sondern, was steht da? Überliefert. Das gleiche Wort finden wir bei Paulus, wenn er schreibt in Bezug auf die Feier des Brotbrechen: Was ich auch euch überliefert habe. Ist das ein Unterschied zwischen Verrat und Überliefern? Wir haben heute ein Beispiel wieder, wie nur dann, wenn wir auf jedes Wort achten, von Gott unsere geistlichen Wünsche erfüllt bekommen, seine Geheimnisse zu verstehen. Sie sogar verwalten zu können. Spricht Jesus ein eigenartiges Wort auf ihre Frage, die Frage der Jünger: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht Dieser wird mich überliefern. Ist das eine klare Antwort? Sogar noch sichtbar gemacht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Elberfeller hat es wieder besser gewusst. Entschuldige. So. Ich finde andauernd Übersetzungen der Elberfelder. Ich sage das jetzt, weil in meinen Augen die Elberfelder Übersetzung die beste ist. Durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird, wehe dem. Es wäre, schreibt die Elberfelder, jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Also das heißt, da haben wir zu lesen, so wie es da übersetzt ist. Also es wäre besser, der Judas wäre gar nicht geboren in dem Sinne. Dann hätte Judas das leichter, es wäre ihm besser. Nein, da steht im Griechischen ganz klar, wehe dem Menschen, durch den des Menschen Sohn überliefert wird. Es wäre ihm jetzt, dem Sohne des Menschen, müssen wir lesen, gut, leichter, wenn Judas nicht geboren wäre. Stimmt doch, können wir das verstehen. Das können wir am Ende dieses Abends erst richtig verstehen. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, zum Herrn natürlich, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er, Christus, spricht zu ihm, zu Judas, du hast es gesagt. Kennen wir diese Rede Jesu? Sagt er solche kurze Antwort auch an anderer Stelle? An einigen. Und was bedeutet das? An allen anderen Stellen. Ich beschwöre dich, bist du der König der Juden? Du sagst es. Ist das eine Bestätigung? Pilatus hat die Frage gestellt. Ein hohem Priester, ich beschwöre dich, bist du Gottes Sohn? Du sagst es. Und hier zu Judas, du sagst es. Ich bin es doch nicht, Judas. Ja, und jetzt, Bruder Muhl, hat jetzt dieses Wort, du sagst es, einen anderen Sinn? Wir kommen heute Abend noch in viel heiklere Fragen, komplexer. Der Heilige Geist ist nicht in Verlegenheit. Lesen wir an einer Stelle, wir kommen vielleicht noch an die, ich glaube gerade nächstens. Da fuhr der Satan in Judas. Und nachdem der Satan in den Judas gefahren war, war nicht mehr Judas der Handelnde, sondern Satan. Und Judas war das Opfer. Wer von den 12 Aposteln ist immer bei den Aufzählungen, die sind ganz verschieden der Reihenfolge nach, aber einer ist immer an erster Stelle genannt. Der heißt Petrus. Und von den 12 ist wieder einer, der wird überall, wo die 12 aufgezählt werden, ist er immer der Letzte. Wie heißt der? Wie heißt er? Judas. Petrus ist immer der Erste. Immer. Während die anderen 10 Aposteln, da sind Verschiebungen da, der Reihenfolge nach, der Nennung. Liebe Geschwister, gibt es ein Wort, das heißt, Letzte werden Erste sein. Aber Bruder Muhl, das willst du doch nicht etwa auf Judas beziehen. Ich habe da gar nichts zu sagen, der Bruder Muhl hat gar nichts zu sagen. Er sagt nur, was geschrieben steht. Wir lesen weiter. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset. Dieses ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben. Und sprach, jetzt Achtung, was ich betone, trinket alle daraus. Also auch wer? Und, aber den hätten wir überhaupt rausgeschmissen schon. Warum hat Jesus das überhaupt noch trinket, nehmet, esset, trinket? Warum betont er noch, trinket alle daraus? Sicher war der Unwürdigste der Judas. Deshalb hat Jesus betont, der hat es vielleicht gar nicht sich getraut. Weil er gesagt hat, das ist mein Blut. Trinket alle daraus. Und so geschah es. Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Wie hat denn das Trinken des Blutes Jesu bei Judas sich ausgewirkt? Wir brauchen gar nicht selber zu antworten. Die Schrift antwortet wunderbar. Zu wunderbar. Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut und so weiter. Zur Vergebung der Sünden. Sage, ich werde erst wieder trinken im Reiche Gottes. Und jetzt das wunderbare letzte Wort. In Vers 30. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus nach dem Ölberg. Lassen wir die Haltung Jesu hier auf uns wirken. Da geht es weiter. Vers 31. Ihr werdet euch alle, samt dem Johannes, samt dem Petrus, alle in dieser Nacht an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Und dann den Trost, den sie gar nicht fassen konnten, nach meiner Auferstehung aber, werde ich das und das tun? Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane, Ölkelter. Und er spricht zu den Jüngern, setzet euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Nun nimmt er die drei, Petrus, die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis in den Tod hinein. Er war ja bereit, seine Seele als Lösegeld in die Gewalt Satans aushändigen zu lassen, auszuschütten. Als Lösegeld, das war vorher geklärt worden, ich kann hier nicht stehen bleiben, zwischen Christus und Satan, du begehrst meine Seele, die Seele des Heiligen Gottes. Bitte, wenn ich bereit bin, deinen Wunsch zu erfüllen, in Bezug auf deine Gegenleistung, dass du alle Seelen der Menschen, die jetzt schon in deiner Gewalt sind, freigibst. Dann hast du meine Seele in deiner Gewalt. Und so geschah es. Satan rechnete natürlich, wenn die Seele Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in meiner Gewalt ist, entschuldigt, was ich dazu sagen habe, dann habe ich auch den Vater in meiner Gewalt. Versteht ihr das ein wenig? Unheimlich. Ist das satanisch? Teuflisch, dämonisch. Vater und Sohn haben sich dazu bequemt. Nur jetzt wusste der Feind nicht, das darf ich gleich so sagen, wenn die Seele als die Seele Jesu nun in seiner Gewalt war, ausgeschüttet in den Tod, und der die Gewalt des Todes inne hatte, ist der Satan, steht geschrieben, wusste er nicht, dass die Gegenwart dieser allerheiligsten Seele des Sohnes Gottes begann, ihn aufzulösen. Er merkte, ich existiere nicht mehr. Halt, geh sofort raus. Was sagt Jesus? Ist die Rechtsklage klar? Jawohl, ich gehe wieder raus, aber erst wenn du mir alle Schlüssel des Todes und des Hades ausgehändigt hast. Denn jetzt bin ich Herr des Todes. Er konnte nicht anders. Also Gott der Vater hat den Sohn nicht einfach wieder dem Teufel aus der Hand gerissen. Also dann hätte ja der das Lösegeld bezahlt hat, das war der Vater, das einfach wieder in seiner Macht zurückgenommen, dann wäre ja alles wieder wertlos. Beim Alten. Und noch eines, Geburtswehen sind ja immer Anzeichen, dass neues Leben zum Vorschein kommt. Und was hat Jesus da unten auch noch gemacht bei der unheimlichen Gelegenheit? Er hat die Wehen, die Geburtswehen des Todes. Die Wehen des Todes bedeuten, dass die Schrecken des Todes und der Verdammnis im Totenreich immer schlimmer, immer unheimlicher, immer unerträglicher werden. Die hat Christus da unten aufgelöst und er kann zurückkommen und sagen, Vater, hier sind die Schlüssel des Todes und des Hades in meiner Hand, in deiner Hand. So tritt Jesus an im Buch der Offenbarung. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das sind Vorgänge von Gerechtigkeitsprinzipien Gottes, auch gegenüber seinem Erzfeind. Gethsemane hat die drei Jünger mitgenommen, wenn er gesagt hat, meine Seele ist betrübt, nicht nur zum Tode, bis in den Tod hinein. Bleibet hier und wachet. Er geht dann noch einen Steinwurf weiter von den dreien. Und da er in ringendem Kampfe war, betete er noch heftiger, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde rannen. Er kommt zurück, die drei schlafen, die anderen sowieso. Und die haben eine feine Entschuldigung. Sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Dann sind sie weitgehend entschuldigt, dass sie nicht wachen konnten. Eingeschlafen vor Traurigkeit um ihres Herrn willen. Dreimal wiederholt sich das. Ein Wort Jesu. Das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig. Das Erste. Das meinen wir auf die Jünger beziehen zu müssen. Warum nicht? Noch wunderbarer, das ist ein Wort für seine eigene Not. Was hat er dann für ein Fleisch an sich getragen? In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde nach außen wie wir. Deshalb konnte er in allen Dingen versucht werden, aber um des Geistes, des Heiligen Willen in seinem Innern konnte er alle Versuchungen siegreich abweisen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir lesen im Vers 44 und wiederum und betete zum dritten Male. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlafet denn fort und ruhet aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Und während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölfe, bitte, einer der Zwölfe, warum steht das noch da, wissen wir doch schon lang, kam Judas, einer der Zwölfe, und mit ihm große Volksmenge und da mit Stöcken und so weiter, mit hohen Priestern und Ältesten des Volkes gesandt, der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen irgend ich küssen werde, der ist es, ihn greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, sei gegrüßt, Rabbi. und küsste ihn sehr. Und küsste ihn sehr. Eine Frage. Wenn ein Überlieferer, ich vermeide jetzt das Wort Verräter, wenn ein Überlieferer ein Zeichen geben will, damit die, die den Betreffenden greifen wollen, genau wissen, welcher von den Zwölfen es nun ist, es war ja finstere Nacht, wählt er dann ein Zeichen, das den Elfen auffällt? Ja, so etwas noch nie passiert. Was ist denn jetzt los? Wie heißt die Antwort auf meine Frage? Der gibt ein Zeichen, dass alle, die ihn und den Herrn Jesus kennen, das ganz normal finden. Ganz normal. Liebe Geschwister, das sagt nicht Bruder Muhl, sondern das sagt das Wort Gottes. Wir werden es noch erleben dürfen. Was ist da? Ja, bald 7:45. Dann heißt es noch, und küsste ihn sehr. Wie reagiert Jesus? Und küsste ihn sehr. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann trat er zu, ja, die Jesu griffen. Wie war die Antwort Jesu gegenüber Judas? Freund, wenn Jesus Freund sagt, meint er dann auch Freund? Ich in einem solchen Fall hätte dann gesagt, so Freund, komm so daher. Ne? Und Jesus? Freund, wozu bist du hergekommen? Merken wir etwas? Jetzt wird er gegriffen, weggeführt, Petrus noch mit dem Schwert, haut rein, Hohepriesterknecht, Ohr ab und dann noch das Rechte, stecke dein Schwert in die Scheide und heilt das Ohr. Wie geht's weiter? Jetzt, da Jesus gegriffen war, und er ihnen gesagt hat, wie kommt ihr, um einen Räuber zu fangen und so weiter. Vers 56, aber dies alles ist geschehen, auf dass die Schrift der Propheten erfüllt würde. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen, samt dem Johannes. Die aber Jesu gegriffen hatten, führten ihn hinweg zu Kaiphas, dem hohen Priester. Vers 59, die hohen Priester aber und die Ältesten und das ganze Synedrium suchte falsches Zeugnis wider ihn, wider Jesu, und fanden keine. Da melden sich zwei, oh, wir haben ein Zeugnis. Das stimmt. Wir haben gehört, dass der gesagt hat, brechet diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich den wieder aufbauen. Hat Jesus das gesagt oder nicht? Ja, ihr gehört schon zu den falschen Zeugen. Was steht denn geschrieben? Jesus hat gesagt, breche diesen Tempel ab. Das heißt, er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Breche diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn auferwecken, hat Jesus gesagt. Nicht aufbauen. Auferwecken kann man nur einen Körper, der gestorben ist. Aha. Waren es also doch falsche Zeugen? Die haben ja nur etwas wiederholt, vielleicht noch aufrichtig gemeint, wie sie es verstanden haben. Breche diesen Tempel ab, da haben die natürlich an den steinernen Tempel gedacht, nicht wahr? Und wenn er dann gesagt hat, in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferwecken, haben die gedacht, ja, das ist bildlich gesprochen. Aha. Also wie wenig braucht es vor Gott, um als falscher Zeuge erfunden zu werden. Und dann geht es weiter und weiter. Und in 3 Tagen ihn aufbauen, haben die eben dann gesagt. Ich lese jetzt weiter, Vers 69. Also der hohe Priester zerreißt dann seine Kleider, nachdem hohe Priester, was brauchen wir weiter? Zeugnis, der hat gelästert und jetzt war bei den hohen Priestern beschlossen, der muss umgebracht werden. Jetzt kommt aber Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hofe beim Hohenpriester. Tritt eine Magd zu ihm und spricht: Auch du warst mit Jesu, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Tor hinausgegangen war, sah ihn eine andere, und sie spricht zu denen, die da selbst waren: Auch dieser war mit Jesu, dem Nazaräer. Und wiederum leugnete er, und jetzt, mit einem Eide: Ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Dastehenden herzu und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache, ja, als Galiläer, macht dich offenbar. Da fing er, Petrus, an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Petrus wusste, dass Jesus eines Tages gesagt hatte: Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das würde also schon genügen. Jetzt schwört er noch. Und ein Schwur bedeutet das Ende jeden Widerspruchs auskneifen zu können. Und er schwört, indem er sich noch verflucht: Ich kenne diesen Menschen nicht. Zum Glück. Der Hahn wird nicht krähen, Petrus. Der du gesagt hast, mit dir werde ich bis in den Tod gehen. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Stimmt's? Und jetzt kräht der Hahn. Und Hahn im Griechischen hat den Sinn von Wächter. Kräht der Hahn. Es war morgens um 3 Uhr. Was Jesus schon durchgemacht hat, von der Gefangennahme über den hohen Priester. Und jetzt noch der Petrus. Kapitel 27. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle Rat des Volkes, wie sie ihn zum Tode bringen könnten. Und überlieferten ihn dem Pontius Pilatus, dem Landpfleger. Und jetzt. Vers 3, Kapitel 27. Jetzt hören wir gut, bitte. Es kommt Judas wieder. Dürfen wir uns schnell die Frage stellen, Herr, ist dieses Verfluchen und Verleugnen mit einem Schwur gegenüber dir, des Petrus, weniger schlimm als die Überlieferung des Judas? Oder ist die Überlieferung des Judas in deinen Augen vielleicht noch weniger schlimm als das, was Petrus sich geleistet hat? Darf man so fragen? Es gibt ein Wort, das heißt, kommet her. Kommet her, fraget. Kommet, fraget. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Wie heißt der erste Zeuge, der vom Blut Jesu zeugt? Es ist unschuldiges Blut. Wie heißt der erste Zeuge? Judas. Dann steht geschrieben, wer seine Sünde bekennt und lässt, da ist Gott getreu, dass er ihm die Sünde vergibt. Wie steht es bei Judas? Und als Judas sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn. Und was macht er? Er nimmt die 30 Silberlinge und sagt, nehmt die zurück. Ich habe gesündigt, indem ich unschuldiges Blut überliefert habe. Hat er seine Sünde bereut und bekannt und gelassen? 30 Silberlinge. Die sagen, die 30 Silberlinge, was geht das uns an, sieh du zu. Wisst ihr, was Judas macht mit den 30 Silberlingen? Über ihre Köpfe weg in den Tempel. Denn die haben die 30 Silberlinge nicht etwa aus ihrem eigenen Sack genommen. Ja. Jetzt waren die Silberlinge wieder dort, wo sie herkamen. Aus der Tempelkasse. Jetzt sind die in Verlegenheit. Jetzt sagen die, das ist ja der Preis des Blutes. So steht da. Jetzt sind das Propheten wider Willen. Die 30 Silberlinge, an denen klebt ja das Blut, das Heilige. Das ist, ja. Und was beschließen die? Und sie wurden eins um den Preis des Blutes, den Acker des Töpfers zu kaufen, zum Begräbnis für die Fremdlinge. Ho, 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 ho. Jesus sagt in einem Gleichnis, wo da ein Acker mit Weizen und Unkraut vorkommt, der Acker aber bedeutet die ganze Schöpfung, den Kosmos. Und was versteht die Schrift unter dem Töpfer? Menschensohn, geh hinab ins Haus des Töpfers. Da haben wir es im Deutschen sehr leicht. Anstatt Töpfer brauchen wir nur zu lesen Schöpfer. Das Weltall des Schöpfers wurde erkauft, das ist der geistliche Inhalt dieser Handlung, um den Preis des Blutes von Golgatha. Stimmt's? Ist unsere Bibel Gottes Wort? Aber jetzt zurück zu Judas. Hat Judas mit den anderen Jüngern immer wieder erlebt, dass sie den Herrn Jesus greifen wollten? Haben schon beschlossen, ihn zu greifen. Er ist in ihrer Mitte, und was geschieht? Er geht mitten durch sie hinweg. Eines Tages führen sie ihn auf einen Felsen, um ihn da runterzustürzen. Und wie sie meinen, jetzt ist gerade soweit der Moment, geht er still mitten durch sie hindurch. Niemand wagt ihn anzutasten. Und so weiter. Hat Judas das auch miterlebt? Könnt ihr euch jetzt einen Reim machen vorerst? Oh. Was war denn das Leck in der Seele des Judas? Also was war bei ihm das Widergöttliche? Der arme Mann war silberliebend, geldliebend. Also ein ganz anderer Typ als wir alle. Euer Murmeln sagt mir, ihr habt verstanden. Er war geldliebend. Wusste Jesus das?
Ja.
Jawohl. Und was hat Jesus gemacht? Hat ihm die Kasse anvertraut. Er war der Verwalter. Was einging, ging alles in die Hände des Judas. Also in die gemeinsame Kasse. Jesu, der Jünger, hat Judas verwalten dürfen. Ist das eine Ehre für Judas? Umso mehr, als Jesus wusste, dass er sehr geldgierig war, also diebisch. So. So stehen wir. Judas hat womit gerechnet? Wenn ich dann die 30 Silberlinge habe, dann sollen die dann zusehen, wie sie meinen Herrn greifen. Der geht wieder schön mitten durch sie hindurch. Ich habe die Silberlinge und die sollen dann sehen, wie sie ihn weitergreifen könnten. Ist das denkbar? So war es. So, jetzt ein Sprung. Lukas. Es ist jetzt gerade halb und ich darf noch 10 Minuten weitermachen. Ich sage jetzt weiter nichts. Weißt du was, um was es geht? Wisst ihr, um was es geht? Ich habe ihn jetzt um 10 Minuten gebeten. Wer weiß Bescheid? Wer dich um eine Meile bittet, der gibt 2. Aber braucht keine Angst zu haben. Ich mache es so kurz wie möglich, wie die Schrift. Lukas 22 von Vers 31 an. Nur noch schnell einige Verse raus vorher. Kapitel 22, Vers 3. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot zubenannt ist, welcher aus der Zahl der Zwölfe war. Und er ging hin und besprach sich so dann. Dann kommt der Tag des Passa, Vers 7. Tag der ungesäuerten Brote, Passa und ungesäuerte Brote. Jesus gibt einen Auftrag, wie und wo das Passa, das Abendmahl gefeiert werden soll. Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tische und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Wieder wunderbar. Wie kann sich ein Mensch, der weiß, was er schon erlebt hat bis jetzt, der letzten Nacht oder die nächste Nacht, was da kommt, oder? Ja. Und kann sagen, mit Sehnsucht habe ich gesagt, mit euch dieses Passa zu essen. Und bei den euch ist wieder Judas auch dabei. Mit Sehnsucht. Denn ich sage euch, dass ich weiter nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis es im Reich Gottes dann wieder neu dargereicht wird. Vers 20 in Mitte. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Doch siehe, Achtung, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir über Tische. Und der Sohn des Menschen geht dahin, weh dem, das haben wir schon an anderer Stelle gelesen. Und jetzt beginnen die noch bei dem Abendmahl zu streiten, wer von ihnen der Größte wohl sei. Eigenartige, wunderbare Jünger. Vers 31, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder, und so weiter. Wunderbare Worte. Dann kommt die Verleugnung wieder, kräht der Hahn. Vers 37 am Schluss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, Jesus Christus ist jetzt gemeint, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung, eine Vollerfüllung. Vers 39, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen. Ja, betet und so weiter. Vers 47. Während er noch redete, ja, da kommt der Judas, das sind wir gleich weit, haben wir gelesen. Jetzt haben wir aber noch eine Stelle, da sagt Jesus, als Zeichen, ein Zeichen, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der ist es. Da zitiert Jesus ein Wort. Wo habe ich das? Ja, ich kann es so sagen. Der, wenn ich den Bissen in die Schüssel, ins Öl getaucht habe, und Judas macht da mit, und ihm den Bissen geben werde, der ist es, war das wieder deutlich, also genau die beiden Zeugnisse ergänzen sich. Und was merken die Jünger? Die haben ja alle gefragt, Herr, bin ich's? Ich bin's doch nicht, ich bin's doch nicht. Hat Jesus das gesagt? Der mit mir mein Brot isst, hat die Verse wieder mich erhoben, hat Jesus da in dem Zusammenhang gesagt. Und Judas bekommt den Bissen. Und Jesus sagt, was du tust, tue schnell. Und was überlegen die Jünger? Aha, wir müssen ja wieder Brot haben für die Festtage. Jesus meint natürlich, er hat ja die Kasse der Judas. Er muss jetzt Speise kaufen. Was du machst, mache schnell. Aus all dem, was hier bezeugt wird, ist eines durchgehend sichergestellt. Alle 11 Jünger waren in einem Punkt sicher. Einer von euch wird mich überliefern. Sie alle haben das für möglich gehalten, bei jedem, bei allen. Nur in Bezug auf Judas waren alle so sicher, der auf keinen Fall. Trotz diesen klaren Antworten Jesus, dachten die an alles andere und an sich, verstanden das absolut nicht. Ich habe gesagt, ich möchte mich kurz fassen, wie die Schrift es tut. Dieses Wort schade, dass ich. Johannes, jetzt habe ich es. Johannes 13, Vers 18. Evangelium, Johannes 13, Vers 18. Da sagt Jesus, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, nämlich alle 12. Aber auf dass die Schrift erfüllt würde, welche spricht, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wieder mich erhoben, aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch und so weiter. Und jetzt schlagen wir auf, was uns die Schrift zu sagen hat. Psalm 41. Psalm 41. Jesus hat aus diesem Psalm 41 das Wort herausgegriffen. Der mit mir mein Brot aß, hat die Verse wieder mich aufgehoben. Und dieses Wort ist nur der erste Teil von einem Vers im Psalm 41, nämlich Vers 9. Und zwar der zweite Teil des einen Verses. Und wie lautet der erste Teil? Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Wie war also das persönliche Verhältnis Jesu zu Judas und des Judas zu Jesus? Wenn wir gefragt würden, Bruder Muhl, sage mir mal, wie heißt der Mann deines Friedens, der dich in jeder Hinsicht glücklich macht? Wisst ihr, wie der hieß?
Jesus Christus.
Wer war der Mann des Friedens für Jesus Christus selber? Selbst der Mann meines Friedens. Wie heißt der? Judas. Steht so geschrieben? Passt das zu Freund? Wozu bist du hergekommen? Der mein Brot aß. Das heißt, auch die Worte Jesu hat er gegessen, geschluckt, wunderbar. Genügt noch nicht? Hat die Verse wieder mich erhoben. Wir schlagen auf Psalm 55. Die Anfangsworte im Psalm 55 können wir überschreiben, Gethsemane. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskil von David. Nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen. Vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung der Gesetzlosen, denn sie wälzen Unheil auf mich. Mein Herz ängstigte sich in meinem Innern und Todesschrecken haben mich ergriffen. Passt das für die Stellung Jesu in Gethsemane? Ja? Und jetzt in diesem 55. Psalm lesen wir die Verse 12 und 13. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt. Sonst würde ich es ertragen. Wie haben wir hier weiterzufahren? Es kommt dann gleich. Aber weil du es bist, mein Freund und mein Vertrauter, du, der Mann meines Friedens, kann ich das nicht ertragen. War die Liebe zu Jesu, zu Judas gewaltig? Denn nicht ein Feind, ja, sondern Freund ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der wieder mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Seht, Judas hat damit gerechnet, oh, mein Herr geht wieder mitten durch sie hindurch. Aber weil es sein Freund und sein Vertrauter war, der Mann seines Friedens, der sich das geleistet hat, konnte er es nicht ertragen. Und dann sagte er, wenn du das tust, um mich zu überliefern, dann lasse ich mich überliefern. Stimmt's? Weil du es bist. Dann sage ich ja. Dann sage ich ja. Noch nicht genug. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, ein Jude. Wie hieß er dann? Er hat genau den gleichen Namen wie der Stammvater der Juden. Wie hieß der? Und der Stammvater der Juden, wenn er im Neuen Testament erwähnt wird, dann heißt er nicht Judah, sondern dann heißt er auch Judas. der die Brüder gefragt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den Josef da umkommen lassen? Jetzt kommen die Händler, dann haben wir noch einen Gewinn. Ne? Und die haben, du weißt ja schon, was jetzt kommt.
20 Silberlinge.
Die haben für den Josef haben sie 20 Silberlinge bekommen, der Judas. Habe ich gedacht, wie schade, nicht 30, dann wird es stimmen. Ne? Ha ja, aber die Händler haben ihn ja in Ägypten verkauft. Die haben doch sicher, und ich bin ganz sicher, 50% draufgeschlagen, dann haben wir die 30 Silberlinge. Ich bin sonst kein Kaufmann, aber hier scheint es ein wenig keine Fähigkeit vorzuliegen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, ein Jude wie ich, und so weiter. Mein Freund und mein Vertrauter. Haben wir es noch einmal? Freund. Und mein Vertrauter. Jetzt wird's noch zu wunderbar. Die wir trauten Umgang miteinander pflogen. Aha. Als Zeichen der Überlieferung hat er ihnen gesagt, den ich küssen werde. Die Franzosen haben dieses Wort aus dem Hebräischen treffend übersetzt. Die wir trauten Umgang miteinander pflogen. Dans une douce intimité, nous étions les deux. In einer zarten Intimität, Vertraulichkeit, hatten wir uns geliebt. Wer? Wen? Die zwei. Jesus und Judas. Die wir trauten Umgang miteinander hatten, pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. So. Ich komme leider schon zum Schluss. Psalm 109. Psalm 109. Vielleicht der schrecklichste Psalm, den es gibt, der unbarmherzigste Psalm, der existiert. Und jetzt denken wir an den Tag, als Pfingsten anbrach. Da waren 120 Brüder versammelt, lesen wir. Nun hat Petrus ein Wort zu sagen. Wir dürfen nicht unterlassen, das buchstäblich zu lesen. Apostelgeschichte 1. Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Noch einmal, die Worte der Propheten, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes, vorausgesagt hat, Schriftworte, die nun einfach erfüllt werden mussten. Wir merken, Petrus redet sehr, sehr sorgfältig über Judas. Die Jesum griffen ein Wegweiser geworden ist, denn er war unter uns gezählt, mit Zwölfen, und hatte das Los dieses Dienstes empfangen, Apostelamt. Dieser nun hat zwar von dem Lohne der Ungerechtigkeit, die 30 Silberlinge sind gemeint, einen Acker erworben, es wird das dem Judas zur Last gelegt, und ist kopfüber gestürzt, heruntergestürzt, sodass alle seine Eingeweide ausgetreten sind, ausgeschüttet worden sind, was allen Bewohnern bekannt ist. Wer es noch nicht weiß, soll es hören schnell. Der Begriff Eingeweide, Splankna, griechisch. Organe im Menschenleib, die nicht sehr geachtet sind, bis und mit verachtet, hat der Heilige Geist wieder gewürdigt mit dem Wunderbarsten zu vergleichen, das die Liebe Gottes kennt, nämlich die Barmherzigkeit. Hier bei Judas schreiben alle Übersetzer Eingeweide, sind ausgeschüttet worden, als er runterstürzte, wo er sich aufgehängt hat. An allen anderen wunderbaren Stellen schreiben sie innere Gefühle, oder gar das Herz mit ganzem Herzen. In dem kleinen Brieflein Philemon schreibt Paulus diesem reichen Handelsmann, prächtiger Bruder in Christo geworden. Dem ist ja ein Sklave draus gelaufen, ein Junge, wird von Gott durch Paulus und in eine Evangelisation geführt, kommt zum Glauben, erzählt dem Paulus alles, bekennt ihm alles. Und was macht Paulus? Schreibt einen Brief, das ist der Brief, an Philemon, seinen Freund, und schickt ihm den draufgelaufenen Sklaven wieder zurück, aber mit einem Empfehlungsbrief. Und schreibt dreimal, Philemon, du selbst hast die Eingeweide der Heiligen erquickt. Ja, irgendwie die innersten Gefühle ist dann übersetzt worden. Da steht das Plankna. Die Eingeweide der Heiligen hast du erquickt. So erquicke auch meine Eingeweide. Das heißt, Eingeweide hat der Heilige Geist gewählt als Modell für Barmherzigkeit, bitte. Wenn meine Eingeweide erquickt sind, funktioniert dann meine Verdauung. Ah, nur nebenbei. Den Korinthern schreibt er, ihr seid eingeengt in euren Eingeweiden. Es fehlt an Barmherzigkeitserweisen bei euch. Da kann ja Darmverschluss geben, nicht? So, aber geistlicherweise. So, Psalm 109, noch ein paar Worte, gewaltig, Psalm 109. Komm. So. Dem Vorsänger von David, ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige nicht, Denn der Mund des Gesetzlosen und der Mund des Truges haben sich wider mich geöffnet, also Paulus, David. Ich lese jetzt Vers 6. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn, und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten, Vers 7. Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus, und sein Gebet werde zur Sünde. Seine Tage seien wenige, und sein Amt empfange ein anderer. Wer hat dieses Wort zitiert? Petrus an diesem Pfingstmorgen auf Judas. Und sein Amt empfange ein anderer. So steht geschrieben, durch den Heiligen Geist, durch den Mund Davids. Und jetzt wird dieser Judas, Vers für Vers, keiner sei seiner Witwe, erweise Barmherzigkeit, und wenn er betet, werde sein Gebet zur Sünde, und so wird unbarmherzig auf dem Judas herumgetrampelt. Und jetzt kommt der wunderbare Schluss. Vers 28. Mögen sie fluchen, spricht Christus Jesus. Du aber, Vater, segne. Stehen sie auf, so lass sie beschämt werden und deinen Knecht sich freuen. Letzter Vers. Denn er, Christus und Gott, stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten von denen, die seine Seele richteten. Also wer hat auf Judas herumgetrommelt? Das sind wieder die heiligen Engel aus lauter Eifer für Gott. Und kein Verständnis habend für weder für Barmherzigkeit noch für Liebe. Amen.